Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch. Heute wieder mit dabei ist Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, wie immer freue ich mich sehr, dass wir uns hier wieder getroffen haben, wie jede Woche. Und in dieser Woche haben wir einen anderen Schwerpunkt, einen besonderen Schwerpunkt. Und zwar geht es um den Einsatz von KI in der Wissenschaft. Also zum Beispiel in der Medizin, in der Biologie. Und da haben wir euch einiges Interessantes zu berichten und auch einige interessante Produkte vorzustellen. Aber bevor es soweit ist, machen wir einen kurzen Nachrichtenüberblick, denn es gab auch jenseits dieses Hauptthemas einiges Neues zu berichten. Zum Beispiel hat Google seine neue Infrastruktur für Google Cloud vorgestellt, basierend auf Nvidia Blackwell. Ja, das ist relativ technisch das Thema, deshalb übergebe ich es gerne gleich an dich, Yusuf.
Ja, also Nvidia hat ja die Blackwell-Serie schon letztes Jahr vorgestellt und die sind ja geplagt von verschiedensten Problemen gewesen. Also die Blackwell-Serie soll irgendwie viermal so schnell sein wie die H-Serie und irgendwie alle Probleme lösen, viel schneller, viel günstiger, alles x-mal besser. Nur haben sie es leider nicht auf die Kette bekommen, das zu produzieren. Unter anderem gab es irgendwie im August herum, gab es irgendwelche Designfehler auf dem Prozessor, wer sich noch erinnert. Und die hat dann TSMC, das sind die, die das produzieren, sind dann draufgekommen, dann haben sie das kurzfristig irgendwie hinbekommen. Dann gab es irgendwelche Überhitzungsprobleme auf den Chips, weil die ein bisschen instabil geworden sind, sobald sie erhitzt wurden. Dann gab es irgendwelche Probleme mit den Materialien, also auf den Wafern war die Ausbeute recht niedrig, was wiederum zu sehr viel teureren Chips geführt hat. Dann haben sie auch das wieder hinbekommen und dann gab es dann final dann noch die so weitere thermische Probleme, wo dann durch den Chip irgendwie das Mainboard sich ausgedehnt hat und dann Systemausfälle produziert hat. Und was lustig ist, weil ja der gesamte Nvidia-Kurs basiert ja darauf, dass die so viele von diesen Chips verkaufen. Heute sind die Quartalszahlen, heute in der Nacht kommen die Quartalszahlen, heute ist der 26.02. Und da werden wir sehen, ob sie ausreichend ausliefern konnten. Die Nachricht von Google, dass sie jetzt ihre erste Infrastruktur quasi online kriegen, die A4X nennen sie die, mit den neuen GB200-Systemen, also von den Blackwell 200-Chips, lässt darauf deuten, dass sie zumindest ein paar Tausend losgeworden sind. Aber die Frage ist, wie viele Tausend? Also die Kisten, also da kosten ja die Systeme so um die 75.000, die H100 haben so um die 45.000 gekostet. Dafür sind sie halt viermal so schnell und sollen auch in Inference deutlich besser sein. Aber ich bin schon sehr gespannt. Also die Quartalszahlen werden zeigen, ob die Infrastruktur, die Google da aufgebaut hat, wirklich groß ist oder ob es jetzt einfach nur mal symbolträchtig ist, damit es die ersten Kunden drauf kriegen. Ja, also das ist eher meine Vermutung, weil meine Hypothese ist, dass die Zahlen nicht so optimal werden, weil mit all den Produktionsproblemen können die eigentlich nicht so viel ausgeliefert haben. Produktion ist Produktion. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und ich glaube, das wird massive Auswirkungen haben. Wer morgen in sein Depot schaut, der wird wahrscheinlich Lustiges sehen.
Also würdest du jetzt eher dazu raten, aktuell Nvidia-Anteile, wir machen ja natürlich keinen Finanzpodcast hier, aber aus deiner persönlichen Sicht, ohne Gewähr, würdest du jetzt eher keine Nvidia-Anteile kaufen?
Naja, ich glaube, meine Meinung zur Nvidia-Aktie kennst du ja schon. Mhm. Ich bin kein Freund davon. Das ist halt alles sehr aufgeblasen. Langfristig führt kein Weg dran vorbei, dass die sich vierteln oder sogar noch kleiner werden, weil halt die Hyperscaler alle ihre eigenen Chips produzieren werden. Also sie selber sind hauptsächlich für Training gut, aber für Inference nicht so wirklich. Aber die Zukunft liegt eher im Inference. DeepSeek, das DeepSeek-Debakel kennen wir auch noch aus der Vergangenheit. Auch wenn jetzt keiner mehr drüber redet, es hat Auswirkungen, egal wie wir es sehen wollen. Deswegen glaube ich nicht langfristig an Nvidia. Aber wie gesagt, der Markt tut's und der Markt hat immer recht. Und heute in der Nacht werden wir sehen, wie recht der Markt hat. Bin schon sehr gespannt. Also ich würde die sowieso nicht anfassen, sind viel zu überbewertet.
Na, zur Not bleiben ja Grafikkarten für Gaming.
Genau, das Kerngeschäft.
Genau. Okay, da kommen sie auch her, letztendlich. Ne?
Aber da gab es jetzt auch Probleme. Also die Gaming-Community ist total unzufrieden mit den neuen Grafikkarten, weil diese thermischen Probleme halt auch auf den Grafikkarten vorhanden sind. Das heißt, die stürzen die ganze Zeit ab und die Qualität ist nicht sonderlich gut.
War es natürlich im E-Sports schlecht, wenn dann mittendrin der Rechner abstürzt.
Allerdings. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ja. Okay, ich glaube, da müssen wir mal eine Sonderfolge drüber machen. Da können wir einiges dazu erzählen. Kommen wir aber zum nächsten Thema. Und zwar, es ist ja noch die Model-Update-Season im Gange. Und da gibt es jetzt von Anthropic Sonnet 3.7. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das finde ich ziemlich cool. Weil Anthropic ist ja so immer so ein bisschen der Tiefstapler gewesen. Die haben immer sehr, sehr gute Modelle gehabt und sind zwar in den ganzen Benchmarks nicht so übermäßig aufgefallen, aber wenn man genau hinschaut, also jeder, der programmiert oder Coding-Aufgaben verwendet, nutzt nur Sonnet. Also und Sonnet 3.5 war irgendwie so das Ding, das beste Coding, die beste Coding-AI. Und die 3.7 soll jetzt noch besser sein, also von irgendwie 49% der Aufgaben sollen jetzt 62% der Aufgaben gelöst werden können. Was auch ganz cool ist, Anthropic ist jetzt der Erste, der tatsächlich auch diese Hybridmodelle eingeführt hat. Also davon hat ja auch schon Sam Altman auch schon gesprochen, dass sie ab GPT-5 nicht mehr diese klassischen Foundation- und Reasoning-Modelle verwenden wollen, sondern das irgendwie kombinieren wollen und die KI entscheidet selber, ob sie jetzt irgendwie auf die Foundation oder auf die Reasoning-Modelle zugreift. Und das hat jetzt Sonnet schon eingeführt. Da sieht man, dass die schon recht nah dran sind am Kunden einfach, weil sie auch merken, dass die Leute überhaupt keine Lust haben, selber zu entscheiden. Und auch für mich ist immer jedes Mal ein Drama. Wenn ich jetzt ein Bild generieren will, welches Modell muss ich auswählen? Weil O3 Mini kann es nicht und O1 kann es auch nicht. Also muss ich irgendwie dann 4O verwenden. Und der sagt dann, also es ist immer ein bisschen ein Krampf. Das finde ich ganz gut, dass das Modell das jetzt selbst entscheidet. Was auch extrem, also wirklich ein totaler Game-Changer werden könnte, ist Claude Code. Also das ist quasi der erste Agent, der Programmier-Agent von Claude, also von Anthropic. Und der kann quasi schon auf Kommandozeilenebene arbeiten und kann auch Code lesen, suchen, bearbeiten, testen. Und hat halt, kann mit GitHub direkt interagieren und kann committen und pushen. Das, was man sich eigentlich wünscht, ne? Also was man früher irgendwie mit Replit gemacht hat, so halb gut, ja. Also Replit war ja eh nicht schlecht, aber hat halt schon immer wieder Probleme gehabt. Also, dass es sich im Kreis dreht und so und halt nicht wirklich auf echten Umgebungen gearbeitet hat. Jetzt kannst du tatsächlich halt den Agent auf einer echten Umgebung laufen lassen. Und das ist schon ganz cool. Ich meine, die Leute beschweren sich noch ein bisschen über die Kosten. Also die sagen so, für 20 Minuten oder eine halbe Stunde Sonnet 3.7 Coding verliert man irgendwie so $5. Ja. Aber ganz ehrlich, für eine halbe Stunde super, super Agent zahle ich gern die $5.
Ja. Das ist ja unter Mindestlohn.
Ja, definitiv, ja.
Ja, und ich glaube, da werden sich auch viele Softwareentwickler und Software-Engineers wohlfühlen, dass sie jetzt auch sich in einer vertrauten Umgebung bewegen können. Du hattest es ja genannt, ja.
Genau, also das finde ich ziemlich cool. Bin schon gespannt, was das für Wellen geben wird. Es ist ja jetzt gerade erst raus. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob wir schon Zugriff drauf haben, weil in der Regel sind wir in Europa ja immer so ein bisschen außen vor. Aber ja, also wenn es da ist, ich werde heute noch probieren, es zu testen. Vor allem dieser Claude Code, den finde ich, also den muss ich unbedingt aufprobieren.
Spannend. Ja, und wenn wir schon bei neuen Modellen sind, GPT 4.5 soll diese Woche rauskommen.
Genau. Also Sam Altman hat irgendwie angekündigt, dass diese Woche 4.5 rauskommen soll. Und dann irgendwann im Mai, Mitte, Ende Mai, soll dann GPT-5 rauskommen. Wobei, man sollte sich nicht zu früh freuen, weil GPT-5 haben alle noch vielleicht in Erinnerung, oh, das Ultra-Wunder-Wuzi-KI-Tool. Das wird nicht so sein, sondern GPT-5 heißt dann letztendlich diese Vereinigung von den Foundation Models und den Reasoning Models. Das heißt, was mit GPT-5 passieren wird, ist, dass sie letztendlich einfach nur, also GPT-4.5 soll das letzte Foundation Model sein. Und diese ganzen O1 und O3 Mini und diese ganzen Modelle werden zusammengefügt. Und dann entscheidet GPT-5 selber, ob er jetzt Reasoning verwendet oder die Grundfunktionen oder die Pre-trained oder Bilder oder was auch immer. Das wird vieles vereinfachen. Und was dann halt dieses ganze Abo-Thema noch angeht, wird es wahrscheinlich so sein, dass man dann sagen kann, ja, ein bisschen denken, ein bisschen mehr denken oder viel denken. Ja, also je nachdem, wie viel Geld man zahlt. Wenn es gratis ist, wird es ein bisschen denken sein. Wenn man die 20 Euro zahlt, wird es ja ein bisschen mehr denken. Und wenn man halt die $200 zahlt, kann der halt richtig lang denken. Also so ist die Vorstellung, wie ich das irgendwie so verstanden habe. Mal schauen, ob es dann tatsächlich so kommt. Weil die Entwicklung am Markt, also da kommen wir ja auch noch zum Deep Research-Thema, also OpenAI ist auch ein bisschen getrieben von der Konkurrenz, ne?
Ja, das stimmt, genau. Und du hast es ja schon genannt, das Stichwort, denn OpenAI hat ja jetzt den Zugang auf Deep Research ausgeweitet. Bisher konnten ja nur ChatGPT Pro Abonnenten das Ganze nutzen und wir wissen ja, das Ganze ist nicht ganz billig, kostet $200 im Monat. Und heute kam jetzt, ich glaube heute oder gestern in der Nacht, kam jetzt die Ankündigung, dass der Zugang zu Deep Research auch für andere Bezahlkunden, wie zum Beispiel Plus, Team, Enterprise oder auch Edu verfügbar ist. Mit einer kleinen Einschränkung, denn es können pro Monat nur 10 Abfragen durchgeführt werden. Zum Vergleich, bisher waren es bei pro 100 Abfragen im Monat und es wurde jetzt sogar erweitert auf 120. Aber ich denke mal, viele werden eben mit diesen 10 Abfragen pro Monat ganz gut klarkommen. Und es gab außerdem auch noch eine weitere Verbesserung oder eine weitere Neuigkeit. Es werden jetzt auch Bilder in die Antworten integriert samt Quelle. Das heißt also, das Ganze wird noch ein bisschen medial noch etwas besser und schöner dargestellt. Ja, und du hast es ja gesagt, das Ganze ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Marktsituation geschuldet, denn wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen. Perplexity hat ja ebenfalls ein Deep Research Tool rausgebracht, das kostenlos genutzt werden kann. Und da sah sich OpenAI wahrscheinlich in Zugzwang. Ich habe jetzt persönlich OpenAI Deep Research noch nicht getestet. Hast du es dir schon mal anschauen können?
Nee, es gab ja auch gar keinen Zugang. Also es gibt jetzt erst seit kurzem, hat man jetzt auch in Europa Zugang drauf. Also ich habe es noch nicht getestet. Und ich hab ja auch nicht diese 200 Euro, den 200 Euro Account, sondern nur den klassischen 20 Euro und den Enterprise. Also das habe ich noch nicht getestet. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das noch nicht das letzte Wort war. Also, und da sieht man jetzt auch, das war übrigens, diese Entwicklung ist DeepSeek, also ist sozusagen die Entwicklung durch DeepSeek, weil der einzige Grund, warum Perplexity jetzt günstiger werden konnte und das auch for free anbieten konnte, ist, weil sie jetzt die DeepSeek R1, die Modelle, als Open-Source-Variante selbst nutzen konnten. Und jetzt nicht mehr irgendwie das Geld abdrücken müssen an irgendwie Google oder OpenAI, weil die, also Perplexity hat ja keine eigenen Modelle, sondern sie nutzt ja nur das, was vorhanden ist, und ist so eine Art Frontend, das halt noch irgendwie so ein Information Retriever noch davor gebaut hat, um die Daten besser auszuarbeiten. Aber die ganzen KI-Modelle kommen eigentlich von den großen LLM-Anbietern. Und seit im DeepSeek können sie das halt selbst hosten und haben dann keine Kosten und dementsprechend können sie jetzt natürlich aus dem Vollen schöpfen. Und das ist jetzt nicht das Letzte, was wir gesehen haben, weil das wird sich in vielen Bereichen fortsetzen. Bin schon sehr gespannt, ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es ist wirklich mal wieder ein Beweis dafür, wie viel sich gerade tut in diesem Bereich. Und ich möchte jetzt zum Abschluss unseres Nachrichtenüberblicks noch eine Meldung anführen, die jetzt nicht direkt, aber auch viel mit KI zu tun hat. Und zwar soll in den USA und genauer gesagt im Süden der USA, in Mississippi und Georgia, sollen jetzt Kohlekraftwerke länger laufen, um einfach den zusätzlichen Energiebedarf durch neue Rechenzentren abdecken zu können. Wir sprechen hier von 3 Kohlekraftwerken mit einer Gesamtleistung von etwa 8,5 Gigawatt. Also das ist ungefähr vergleichbar mit der Leistung von 8 mittelgroßen Atomreaktoren. Und da sieht man mal, wie stark eigentlich dieses Wachstum ist im puncto Energiebedarf oder in puncto auch der neuen Rechenzentrumskapazitäten. Aber du hattest mir dazu auch schon deine Einschätzung mal mitgeteilt, beziehungsweise hast sie auch schön dargestellt in unserem Newsbeitrag auf der Website hardwarewartung.com. Du siehst das Ganze gar nicht so pessimistisch, oder?
Ja, ich meine, das war einfach abzusehen, ja, dass das passiert. Als Übergangslösung muss das mehr oder weniger laufen, weil wir kriegen nicht so schnell die erneuerbaren Energien rein. Allerdings kann man das halt, wie gesagt, also es gibt ja mehrere Szenarien. Eines der Szenarien ist, durch den Einsatz von KI wird zwar viel mehr Strom verbraucht, aber in der Industrie oder halt im Rest der Welt, wo diese KI in Einsatz kommt, steigert sie die Effizienz so dermaßen, dass wieder die Emissionen auf der anderen Seite sinken. Das heißt, der Anteil der Emissionen durch IT und durch Data Center steigt zwar, aber vielleicht sinkt er in der Industrie. Und vielleicht ist es dann ein Nullsummenspiel on the long run. Ähnlich wird es auch mit der Energieeffizienz sein von den Modellen. Also es gibt einfach so viele Veränderungen, die derzeit laufen, dass es noch nicht absehbar ist, wie viel Energie tatsächlich gebraucht wird. Wir wissen zwar von Jevons Paradox, dass es je günstiger etwas wird, es eine viel höhere Nutzung geben wird. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Aber ja, also was die Effizienz angeht, das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir werden es nicht verhindern können und letztendlich wird sich das selbst regulieren. Ja? Weil in dem Moment, wo die Hyperscaler sehen, okay, der Strom kostet ihnen zu viel im Vergleich zu dem Service, weil natürlich fossile Energie sehr viel teurer ist als erneuerbare Energie, werden sie natürlich die Ressourcen weiter aufbauen und dann gibt es eine Selbstregulierung durch den Markt. Ja, weil wenn dann der grüne Strom deutlich günstiger ist, dann werden die fossilen, die Kraftwerke von alleine einfach aufhören, Kohle zu verbrennen, um Strom zu produzieren, weil sich das einfach nicht mehr rechnet. Und solange jetzt nicht irgendeine Regierung reingeht und sagt, hey, wir garantieren euch eine Abnahme bis 2030 oder bis 2035, habe ich da überhaupt kein Problem damit, dass sie diese Sachen verlängern, weil es wird eine Selbstregulierung geben und das Regulativ wird der Preis sein für den Strom. Und die Hyperscaler haben das Kapital und auch die Möglichkeiten, diese erneuerbaren Energien aufzubauen, und das werden sie tun, das sieht man ja auch. Und dann werden die vielleicht schon viel früher abgeschalten, diese Kohlekraftwerke. Wie gesagt, wichtig ist halt, dass nicht irgendwie ein Trump auf die Idee kommt, denen irgendwelche Garantien zu geben, was ja sehr gerne passiert. Das haben wir auch in Europa, dass irgendwelche Übergangskraftwerke bezahlt werden dafür, dass sie noch da sind, obwohl sie gar keinen Strom produzieren. aus Emissionssicht ist es egal, ja, wenn eh nichts passiert, aber halt aus Kostensicht ist es halt blöd, ja, weil damit auch der Strom, also die Stromkosten nicht reduziert werden können, wenn der Staat irgendwie das noch zwischen vorfinanziert, die Ressourcen. Also ich glaube an eine Regulierung und in den USA wahrscheinlich noch stärker als in Europa. In Europa gibt es tatsächlich die Gefahr, dass hier die Staaten eingreifen, weil es halt sehr viele Staaten gibt. und jeder Populist irgendwie der Meinung ist, er kann da selbst entscheiden, wie er das tut und den europäischen Energiemarkt nicht als einen Markt sieht. Aber in den USA ist Kapitalismus pur. Also das wird sich wahrscheinlich eher durchsetzen.
Dann wollen wir das mal hoffen und dass das Ganze dann tatsächlich auch zumindest mittelfristig dann zu weniger Emissionen und nicht zu mehr Emissionen führen wird. Gut, und damit kommen wir eigentlich zum Kernthema heute. Also wir haben ja uns ein Motto verschrieben und zwar KI in der Wissenschaft. Da gibt es ja tatsächlich sehr, sehr interessante Entwicklungen und da kann man auch tatsächlich erkennen, wie groß eigentlich der Einfluss von KI auf unser aller Leben sein könnte. Stichwort Entwicklung neuer Medikamente oder neue Anwendungsgebiete von Medikamenten, Behandlung von chronischen Krankheiten und vieles mehr. Und eines dieser Produkte oder eines dieser Tools, die hier in letzter Zeit sehr stark im Vordergrund stehen, ist Google AI Co-Scientist. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, so der AI Co-Scientist wurde jetzt vorgestellt von DeepMind, Entschuldige. Also alles tief, alles ganz tiefes Wissen. Und wir wissen ja, DeepMind ist ja einer der führenden AI-Labs weltweit, gehört zu Google. Und was die jetzt gemacht haben, ist einfach quasi ihre internen Tools jetzt zu einem Produkt zu bauen. Und was das Ding tut, ist nichts anderes als eine serielle Schaltung von verschiedenen Funktionen. Also die haben das so aufgebaut, es gibt irgendwie so einen Generation Agent, also der erstellt irgendeine Hypothese. Also der Co-Scientist soll übrigens wissenschaftliche Arbeiten neu erstellen oder bestehende Sachen überprüfen oder halt neue Forschung angehen. Und zwar unabhängig von den Bereichen, ob es jetzt Biologie ist, Materialwissenschaften, Physik, was auch immer, sondern es geht wirklich nur um Forschung. Und wie gesagt, es gibt hier mehrere Agenten. Der erste Agent ist der, der sozusagen die Hypothese erstellt. Dann gibt es den Reflection Agent, der geht hin und überprüft diese Hypothese, also grundsätzlich, ob sie überhaupt valide ist, ob sie nachhaltig ist, ob es verständlich ist. Dann gibt es irgendwie einen Ranking Agent, der sagt, okay, diese Hypothese wird so und so bewertet, also im Vergleich zu anderen Ideen. Also es wird dann so eine Art Ranking innerhalb der Ideen sozusagen erstellt. Dann geht einer hin, der nächste Agent ist dann der Evolution Agent und der verfeinert jetzt diese Ideen, der sagt, okay, der hat jetzt die besten Chancen und dann gehen die hin und verfeinern diese Ideen, reichern die mit neuen Informationen an und dann kommt der Proximity Agent, der analysiert, gibt es irgendwie ähnliche Forschungen, sind die Sachen von verschiedenen Ideen ähnlich oder gleich, kann man die zusammenlegen oder auch nicht. Und dann gibt es halt so eine Art übergeordneten Agent, der Meta-Review-Agent, der dann sozusagen so wie der Projektmanager, der dann das Ganze koordiniert und Feedback zusammenfasst und all diese Informationen korreliert und dann die Forschung vorantreibt. Und wie man sieht, sind das jetzt alles eigentlich Dinge, die man heute schon selber bauen könnte. Also wenn man diese Agents als Assistants baut, ja, dann könnte man das eigentlich schon in Serie schalten und versuchen, so selbst so etwas zu entwickeln. Aber halt DeepMind haben halt ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten und auch sehr viel schlaue Leute. Und die haben jetzt auch schon die ersten Ergebnisse mit diesem Co-Scientist erstellt. Also die haben Medikamente identifiziert, potenzielle für Leukämie, dann haben sie für gewisse Lebererkrankungen neue Therapieansätze ausfindig gemacht. und haben auch schon so für diese Antibiotika-Resistenzmechanismen Hypothesen erstellt. Also Erklärungen, warum gewisse Resistenzen entstehen und dergleichen. Also schon ganz ordentlich, und das ist erst der Anfang. Aber was glaubst du, wo würdest du das einsetzen?
Also ich finde es vor allem spannend, dass die Interaktion da im Vordergrund steht, also dass man die bestehenden Erkenntnisse, die es ja schon gibt, so habe ich es jedenfalls verstanden, zum Beispiel wissenschaftliche Forschungsergebnisse, dass man die dann tatsächlich dem Agenten oder dem KI-System übergibt, um das dann zu überprüfen und dann entsprechend neue oder Weiterentwicklung der Hypothesen zu erstellen, und dann gibt wiederum der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin gibt Feedback, und so findet dann ein Austausch statt, an dessen Ende dann ja ein Ergebnis stehen kann, für das man vorher vielleicht viele Jahre gebraucht hat und das in wenigen Wochen oder Monaten hinbekommt oder vielleicht Ergebnisse sogar erzielt, die man vorher gar nicht hätte erzielen können. Und durch diese Interaktion zwischen menschlichen Wissenschaftlern und diesem Co-Scientist kann man natürlich auch, ja, sagen wir mal, Laborforschung mit Quellenrecherche und wissenschaftlich-theoretischer Forschung kombinieren. Also ich habe jetzt diese Begriffe, also es gibt ja in vitro, dann gibt es in vivo und dann in silicio oder so heißt das jetzt. Ich glaube, das ist jetzt neu, dieser Begriff. Ja, den wird man jetzt wahrscheinlich öfter hören in Zukunft. Und diese Kombination dieser Anwendungsfelder, die ermöglicht dann wahrscheinlich echt spannende Ergebnisse. Ich kann das jetzt noch gar nicht ermessen, was da am Ende dann rauskommen wird. Aber wenn man jetzt sich überlegt, was die Menschen alleine schon in letzter Zeit für Fortschritte gemacht haben, man denke nur an die Forschung zu Impfstoffen für Corona beziehungsweise für den Covid-Erreger, die ja eigentlich basierte auf Forschung, die dazu gedacht war, Krebs besser behandeln zu können. Wenn man das alles dann über die KI nochmal laufen lässt und dann weiterentwickeln lässt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier unglaubliche Ergebnisse innerhalb von recht kurzer Zeit möglich sind, die vielleicht eben auch andere Forschungs- oder Testvarianten so ein bisschen zurückdrängen. Also ich erhoffe mir zum Beispiel, dass es dadurch möglich sein wird, das Thema Tierversuche nochmal neu zu bewerten. Also dass man vielleicht deutlich weniger Tierversuche braucht, idealerweise ganz darauf verzichten kann, und dass die KI uns hier also auch wirklich einen großen Schritt nach vorne bringen wird. Also das ist so meine Hoffnung, die ich damit verbinde.
Na, ich glaube auch, also es ist ja in der Wissenschaft, fast alle großen Errungenschaften sind ja aufgrund von irgendwelchen Zufällen mehr oder weniger passiert oder aufgrund von Forschung von vorgehenden Ergebnissen, die dann zufällig irgendwie entdeckt wurden, wieder aufgearbeitet wurden und wieder sozusagen zum neuen Leben erwacht sind und dann einen Nutzen gehabt haben, weil es vorher keine Möglichkeit gab, das weiter zu erforschen. Ja? Und jetzt hat man einfach so eine Art, man hat den ganzen Wissensschatz aller Wissenschaftler und kann jetzt interdisziplinär, was ja auch immer dazu geführt hat, dass neue Errungenschaften entstanden sind, man kann das jetzt systematisch interdisziplinär ausarbeiten und versuchen, einfach Dinge zu erreichen, die, wo man vorher gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Ja, weil man gar nicht die Zeit gehabt hat, ne?
Also. Ja, genau. Das ist auch gut, dass du das ansprichst. Gerade dieser interdisziplinäre Ansatz, der bringt ja meistens die größten Fortschritte und die besten Ergebnisse. Ein Beispiel ist ja diese Genschere, für die es ja, glaube ich, 2020 den Nobelpreis gab. Das war ja auch eine Zusammenarbeit zwischen Chemie und Molekularbiologie, die das Ganze erst ermöglicht hat. Und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wird natürlich jetzt mit Hilfe solcher Co-Scientist-Modelle noch wesentlich einfacher.
Ja, definitiv, ja. Also das finde ich super spannend, ja. Und dass es jetzt quasi so eine Art generalistischen Co-Scientist gibt, großartig. Mal schauen, wie weit der verfügbar sein wird für andere oder halt für die freie Wissenschaft. Oder ob die wieder irgendwo in Googles Patent Schublade landet und in irgendeinem Labor mit schlauen Leuten irgendwelche neuen Dinge entwickeln.
Ja. Ja, also leider Hinweis für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt jetzt nicht mal einfach schnell den Google Co-Scientist zu Hause testen und mal ein neues Medikament erfinden. Also da kann leider nicht jeder drauf zugreifen.
Leider, ja.
Aber in dem Zusammenhang kommen wir nochmal auf ein weiteres KI-Modell, was speziell für die biologische Forschung gedacht ist, nämlich Evo 2. Und das gilt als das bisher größte öffentlich zugängliche System seiner Art. Das wurde von ARC Institute in Zusammenarbeit mit NVIDIA, da haben wir wieder NVIDIA, entwickelt und bietet vielversprechende Möglichkeiten für die Genomforschung und auch für medizinische Anwendungen. Was kann man denn damit machen?
Ja, also der Hintergrund von dieser ARC, von diesem ARC Institute, das ist ein Forschung, also eine Spielerei von den zwei Stripe-Gründern. Also Stripe, diese Payment-Plattform. Die zwei Gründer sind ja sehr wissenschaftsaffin und haben eben dieses ARC Institute finanziert und waren lange Zeit die einzigen Investoren. Und jetzt gibt es halt mittlerweile glücklicherweise mehrere Investoren und mehrere Geldgeber, unter anderem NVIDIA. Ja? Und die haben eben jetzt dieses Genomforschungsprojekt gestartet, in dem sie all die Daten von 128.000 unterschiedlichen Arten, also die Genomdaten, reingefüttert haben in so ein KI-Modell und dann halt eigentlich die Arbeit der KI, die Pattern Recognition der KI genutzt haben, um zu identifizieren, welche Dinge zusammenhängen. Weil was man nicht vergessen darf hier ist, also es geht hier quasi einzelne Genomsätze von 128.000 Arten. Das heißt, vom Menschen ist nur ein einziges Genom ist hier sozusagen drinnen. Trotzdem ist es möglich, anhand dieses einzigen Genoms des Menschen in der Korrelation zu all den verschiedenen Arten Identifikationen zu machen, welche Gene zu welchen Erkrankungen führen. Und da sieht man wieder, dass die Evolution quasi linear war. Also wir stammen alle mehr oder weniger von derselben Grundstruktur ab und dass wir in vielen Bereichen deutlich ähnlicher sind mit vielen Lebewesen, die jetzt nichts mit uns zu tun haben. Aber wir haben wahrscheinlich mit irgendeinem Wurm genauso viel wie mit einem Hund zusammen. Ne? Und das macht irgendwie auch dieses Projekt so interessant, weil jetzt können sozusagen, man kann die Eigenschaften von gewissen Genkombinationen oder von Genomen auf gewisse Krankheitsbilder übertragen. Also das geht zwar jetzt noch nicht so eindeutig, aber es gab jetzt hier die ersten Erfolge, wo man irgendwie so eine 90-prozentige Genauigkeit bei dieser Brustkrebs-Assoziierung, also das heißt BRCA1-Gen, also das ist ein Gen, das bösartige Mutationen für Brustkrebs verursacht. Und da konnte man jetzt nur durch die Korrelation der verschiedenen Genome sagen, okay, wenn dieses Gen auftritt, dann ist eine Mutation dieser Brustkrebs, also dieser Zellen in Krebs vorhanden. Und das eröffnet jetzt auch ganz neue Möglichkeiten. Also nicht nur für den Menschen, sondern halt auch für Pflanzenzüchtungen. Ja, also du kannst jetzt hier hingehen und sagen, du züchtest Pflanzen, die halt unter gewissen Klimabedingungen besser funktionieren. Oder du züchtest irgendwelche Enzyme, die Plastik abbauen. Also all diese, und das sind schon Themen, die hier tatsächlich auch umgesetzt wurden und Ergebnisse gebracht haben. Also und da sieht man, eigentlich reicht es aus, dass man einfach über Machine Learning die Daten reinfüttert, Pattern Recognition aufdreht und dann versucht, Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn man jetzt noch ein Modell drüber hätte, das quasi Eigenschaften mit Genomen verbindet. Also wenn man jetzt noch ein Metamodell drüber schaffen würde, dann könnte man wahrscheinlich unendlich viele Krankheiten entschlüsseln einfach. Ja.
Mhm. Das heißt, da wird es noch weitere deutliche Verbesserungen geben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ist die Analyse von genetischen Mutationen jetzt deutlich einfacher. Also es gibt auch bessere Vorhersagemodelle für Proteinfunktionen, also wie die Proteine, welche Funktion, welche Proteine haben. Also das sind ganz, ganz neue Möglichkeiten, die jetzt eben mit diesem Evo 2, das ist das neue Modell, möglich sind. Das wurde auch erst, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche gelauncht oder gepublished. Ja. Und da werden wir jetzt sehen, wo das hinführt. Wir haben ja schon ein ähnliches Modell gehabt mit AlphaFold 3, ne, wo es auch um DNA und um die Themen ging. Wobei AlphaFold noch eine Spur prominenter war. Und der hat ja auch den Nobelpreis dafür bekommen. Weil jetzt nicht nur die Faltung von einzelnen Proteinen jetzt mit möglich ist, sondern halt ganze Moleküle. Also ganze Moleküle können jetzt hier simuliert werden. Aber AlphaFold kennen wahrscheinlich mehr Leute als Evo 2. ist auch ein bisschen, also ist natürlich, AlphaFold ist auch prominenter, weil es halt tatsächlich den Nobelpreis bekommen hat. Und in der Wissenschaftscommunity, was auch viele nicht gewusst haben oder wissen vielleicht, AlphaFold 2 beispielsweise, also das ältere Modell, ist in sehr vielen Maschinen, also wissenschaftlichen Analysemodellen und Maschinen schon verbaut. Also das ist, da läuft schon die Software, die in der Wissenschaft in diesen Zentrifugen und all diesen DNA-Analyse Modellen ist das schon quasi Standard. Ja? Also das wird schon überall als Standard genommen. Mit AlphaFold 3 ist es wahrscheinlich jetzt nicht ganz so verbreitet, weil da das Lizenzmodell nicht ganz so offen ist wie das Zweier. Aber ja, hat trotzdem einen riesengroßen Impact. Es ist jetzt halt kommerziell nicht mehr nutzbar oder es darf man kommerziell nicht nutzen. Aber also diese Entwicklungen finde ich ziemlich cool.
Ja, und wenn dann diese Modelle dann tatsächlich auch breite Anwendung finden und dann auch wiederum Feedback einfließt, also wo zum Beispiel jetzt eine Bewertung oder eine Analyse erfolgreich war und wo nicht, das wird ja sicherlich dann auch nochmal dazu beitragen, diese Modelle noch weiter zu verbessern, oder?
Definitiv, vor allem, ich meine, in der Arzneimittelentwicklung, also gerade bei AlphaFold 3, jetzt wo du nicht nur Proteine, also die Proteinfaltung berechnen kannst, also nur um vielleicht so ein bisschen einen Kontext herzustellen, weil Proteinfaltung klingt irgendwie so, ja, was soll das jetzt bringen, ne? Aber das ist immer eines der größten Probleme gewesen, weil man kann natürlich gewisse Proteine theoretisch zusammenbauen und Eigenschaften davon prognostizieren, aber man wusste nie, wie es dann tatsächlich in echt ausschaut. Das heißt, man hat dann einfach gewisse Proteine zusammengebaut und musste dann beobachten im Labor, wie sie dann letztendlich ausschauen. Und die Faltung der Proteine hat einen großen Einfluss auf die Eigenschaften. Weil natürlich die Moleküle und die Proteine, wie sie miteinander verbunden sind, haben halt unterschiedliche Funktionen. Und je nachdem, wie sie fallen sozusagen, haben sie halt unterschiedliche Funktionen. Und je größer quasi die Zellen oder halt die Proteine oder die Moleküle werden, desto komplizierter ist es. Und mit diesem AlphaFold 3 kann man eben bis zur DNA alles berechnen und sagen, hey, so wird das ausschauen, wenn du das und das kombinierst und mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, du kannst schon vorab ganz viele Szenarien ausschließen und musst natürlich im Lab immer noch alles nachbauen. Aber das, was du im Lab baust, hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dann tatsächlich so ist, wie es ist. Und das könnte gerade also die gesamte Arzneimittelentwicklung und Forschung halt exponentiell beschleunigen. und auch diese ganzen Kliniken halt deutlich verbessern. Also da muss man halt vielleicht irgendwie in der Vorstufe, in der Phase 1 irgendwie nicht zu viel Zeit verbringen, weil man weiß, dass das funktioniert. Ja.
Ja, dann bleiben wir doch noch ein bisschen im Bereich medizinischer Anwendung von KI. Und zwar gibt es Matt Gemini, und der Name lässt ja schon vermuten, wo es herkommt, nämlich von Google auch wieder. Und damit kann man natürlich auch interessante Dinge machen, wie zum Beispiel verbesserte Diagnosen oder auch die Auswertung von bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel CTs. Hast du da noch ein paar Informationen für uns?
Ja, also Matt Gemini ist quasi der KI-Arzt, ja? Der Allround-KI-Arzt, weil in der Medizin ist es ja so, dass sie halt super spezialisiert sind. Also es gibt nicht wie bei Dr. House, dass der sowohl die Diagnose kann, dann operieren kann und Gehirnchirurgie und Herz und alles Mögliche, sondern das sind halt in der Regel immer Spezialisten, die halt nur eine Sache gut können und alles andere nicht gut. Und Matt Gemini ist quasi der Dr. House, ja, der alles kann und alles viel besser kann als alle anderen. Und diese, also eben von der Diagnose über die Bildverarbeitung, Informationsverarbeitung, also, und auch das ist ja ein Riesenthema. Es gibt so viel Daten, und das muss alles aufgearbeitet werden. Die Literatur muss in Kontext gesetzt werden zu den verschiedenen Diagnosen. Und auch in der Forschung gibt es unendlich viele Informationen und Daten, die zusammengeführt werden müssten, damit es Fortschritte gibt. Und da ist halt Matt Gemini quasi der Held, ja, der all das vereint. Und das sieht man auch an den Ergebnissen. Also die Diagnosegenauigkeit von Matt Gemini liegt bei über 91%. Also ein sehr, 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 sehr guter Arzt erreicht ein bisschen was über 80%. Mhm. Ja, also die besten Ärzte der Welt erreichen ein bisschen was über 80%. Und Matt Gemini schafft hier 91%. Und das gibt uns einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, falls das tatsächlich kommerzialisiert werden wird oder halt tatsächlich rausgeht und auch genutzt werden darf, wird das die Diagnose und auch die Medizin revolutionieren. Also dieses Ganze, wo jetzt eine ganze Industrie da ist, mit Klagen von Ärzten, also wie man Ärzte verklagt und Fehldiagnosen, das Ganze, das wird alles massiv reduziert werden. Aber ich glaube, noch immer diese Klagementalität ist immer noch quasi der Grund, warum das auch noch nicht öffentlich zur Verfügung steht, weil ich glaube nicht, dass Google sich mit einzelnen Patienten quälen will für irgendwelche Fehldiagnosen, weil es sind immer noch 9%, ja, wo es Fehldiagnosen gibt. Oder halt, wie stark die Abweichungen sind, weiß man jetzt nicht. Aber es wird wahrscheinlich auch massive Abweichungen geben, ja, so wie es in der realen Medizin das auch gibt.
Ja, oder wie es halt auch in der KI allgemein auch gerade so ist, man sollte sich natürlich nie alleine auf die Ergebnisse der KI verlassen, sondern man kann sie eben als Hilfsmittel verwenden und das dann in eigene Entscheidungen einfließen lassen. Ich glaube, dafür ist das richtig gut geeignet. Aber bis also wir
ich würde
so
ich würd eher dem Matt Gemini vertrauen als meinen Ärzten. Ganz ehrlich. Hm. Also ich würde eine Alleindiagnose von Matt Gemini würde ich eher vertrauen als meinem Hausarzt. Oder im Krankenhaus den meisten Ärzten. Also da bin ich Technologist, also Technologe. Ja.
Im Idealfall sind sich Arzt und Matt Gemini einig. Dann hast du das beste Gefühl.
Ja.
Und zwar unabhängig voneinander.
Ja.
Okay, und wir haben noch einen weiteren interessanten Anwendungsfall für KI. Nochmal etwas von Google. Und diesmal geht es um die Wettervorhersage oder die Meteorologie, nämlich GenCast. Damit kann man das Wetter vorhersagen, und zwar genauer, als das bisher möglich war. Wie das?
Ja, also bis jetzt ist es ja so, dass diese ganzen Wettervorhersagen mit so Luft, also die Luft wird in so Würfel sozusagen geschnitten, virtuell, dann in einen Supercomputer gefüttert und dann wird simuliert, wie jeder Würfel für sich agieren würde. Und dann wird über den Supercomputer nochmal durchgerechnet, wie sich die Luftbewegungen ergeben, und dann wird ein Wettermodell daraus generiert. Das heißt, es ist einer der ineffizientesten und auch aufwendigsten Modelle, diese ganzen Weather-Forecast-Modelle. Und Google hat jetzt einen ganz anderen Weg gewählt. Die haben gesagt, wir beobachten das alles. Ja. Wir schneiden das nicht in irgendwelche Würfel und rechnen nicht aus, wie die Luft zirkuliert da drinnen, sondern wir beobachten einfach das gesamte System. Und durch diese Beobachtung und durch diese neue Herangehensweise haben sie halt eine deutlich schnellere und effizientere und genauere Methode entwickelt, wie man Wettervorhersagen macht. Also sie sind um 97% genauer als die klassischen Wettervorhersagemodelle. Und bei kurzfristigen, also Wettervorhersagen, so 36 Stunden, sind sie bei 99,8%. Also quasi 100%. Sie wissen genau, wie sich das Wetter entwickeln wird innerhalb der nächsten 2-3 Tage. Ja. Und gerade auch bei so Extremwetterereignissen wie so Hurricanes und tropische Stürme und so, ist das Modell auch deutlich aussagekräftiger und besser als die klassischen Modelle. Und es braucht viel weniger Rechenleistung. Also man kann in 8 Minuten ein 15-Tage-Modell rechnen, und bei den klassischen würde das Tage dauern, ja, und wäre auch nicht so genau. Und natürlich der Rechenaufwand ist immens. Ja. Also diese 15-Tage-Prognose kannst du auf einer TPU rechnen, ja. Und die Wettervorhersage über 15 Tage brauchst du halt einen Supercomputer mit 500 Nodes, ja. Also das ist schon auch wirklich beeindruckend. Die Frage ist, wird es Google wieder freigeben? Oder ja, wie kommerzialisieren? Weiß man alles nicht, ja.
Ja, das, ich habe noch gelesen, das wurde mit den Wetterdaten aus 4 Jahrzehnten trainiert, von 1979 bis 2018. Da fällt mir ein, mein Vater hat noch eine Sammlung von Wetterkarten für jeden Tag von 1950 bis 2015. Also, falls jemand von Google oder jemand anders, der so ein Modell bauen will, Interesse hat, meldet euch gerne. Ich kann diese Wetterkarten gerne zur Verfügung stellen. Es sind allerdings einige Regalmeter. Also gleich einen Lieferwagen mitbringen.
Cool. Ja. Machen wir gleich ein Geschäft draus.
Richtig. Ich habe gedacht, die Plattform nutze ich doch gleich mal, weil das passt doch so gut. Ja, also ich bin erstaunt, dass wir jetzt diese Themenvielfalt in einer doch recht kompakten Zeit über die Bühne gebracht haben. Also wir haben ja wieder sehr, sehr viele Sachen besprochen, von allgemeinen Nachrichten bis jetzt über diese ganzen neuen Entwicklungen im Bereich KI und wissenschaftlichen Anwendungen. Und das in unter 50 Minuten. Dafür, finde ich, haben wir einen Applaus verdient. Ja. Und, also wir feiern uns auf jeden Fall selbst dafür. Und
keiner tut, machen wir es.
Dann machen wir es. Also wir haben Spaß bei dem, was wir machen, und darauf kommt es an. Genau. So, und damit wäre es aber das auch schon im Wesentlichen für diese Folge. Außer du hast noch irgendwas anzumerken, Yusuf?
Nee, fand ich super. Also ich fand es wichtig, dass wir jetzt mal auch das Thema Wissenschaft mal, weil bis jetzt haben wir so ein bisschen Praxis, ein bisschen, was wir halt so herum ausprobiert haben und so erklärt. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man auch irgendwie abseits der ganzen KI-News und Themen, die einem irgendwie ein bisschen erschlagen, weil es jeden Tag was Neues gibt, ja, dass man nicht aus dem Auge verliert, wo es eigentlich einen echten Impact gibt. Ja. Und dass man jetzt vielleicht nicht täglich in News sieht, oder dass ich bin sicher, den Co-Scientist haben jetzt nicht viele gehört, und in der Tagesschau war er auch nicht. Ja. Aber er wird wahrscheinlich einen deutlich größeren Impact haben als viele der Nachrichten, die wir so haben. Ja.
Ja, vor allem, weil das ja auch mal eine positive Nachricht wäre. Man würde sich ja auch mal freuen, noch mal mehr positive Nachrichten zu hören, und die gibt es ja tatsächlich auch. Ja.
Das stimmt.
Genau. Schönes Schlusswort, finde ich. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr auf die nächste Woche. Dann treffen wir uns wieder an gewohnter Stelle. Und Feedback ist natürlich auch immer willkommen. Also für alle, denen das hier gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, wo auch immer ihr das gehört habt. Oder schickt auch gerne Feedback an Yusuf, der freut sich auch drüber und beantwortet das auch gerne.
Ja, ich freue mich auf euch und schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und dann wünsche ich noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.